Der Sommerhaus-Podcast mit Martin Tietjen und Carlotta Unna.
Unser jetziger Gast hat schon für hunderte Menschen ein neues Zuhause gefunden, nämlich Penthouse-Wohnungen, Industrielofts, Einfamilienhäuser, Feriendomizile. Doch die beste Immobilie hat sie für sich selber aufbewahrt. In der Anzeige stand sowas wie simpler, idyllischer Bauernhof mit Renovierungspotenzial, geeignet für WGs mit Starpotenzial. Und damit Glückwunsch zum neuen Haus und willkommen im Sommerhaus der Stars, Hanka Rakwitz und Pierre Paminski.
Hier sind wir.
Hallo.
Jawohl.
Hallo.
Hi, hi, hi. Ja, ich habe lange gesucht, bis ich diese exklusive Immobilie in bester Hanglage gefunden habe.
In bester Rinderlage. Du warst viele Jahre Maklerin bei Mieten, Kaufen, Wohnen.
War ich.
Welche immobilientechnischen Vorzüge siehst du im Sommerhaus?
Oh, naja, also da muss ich sagen, da muss ich erstmal abwarten. Ne? Ich werbe auch einen Gutachter natürlich, der erstmal guckt, wie sieht das aus mit Feuchtigkeit, mit Schimmelbefall.
Ja.
Ob man da überhaupt einziehen kann.
Ja.
Ja, ob ich das zumuten kann. Und normalerweise habe ich immer meinen kleinen Akkuschrauber mit dabei, weil ich wirklich, das stimmt wirklich, ja, weil ich das hasse, wenn irgendwo Geländer locker sind oder Fußbodendielen. Das haben wir auch gemeinsam. Hör? Der Pierre ist ja Innenausstatter, also der ist ja Ausbaumann. Ja.
Hast du heute einen dabei, einen
Zum
Akkuschrauber?
Zum Beispiel, als ich in Südafrika war, zum Dschungelcamp, da hatte ich so eine schöne, da wirst du ja richtig verwöhnt, ja, davor.
Ja.
Und da hatte ich so eine kleine, schönes Cottage. Und da hatte ich eine Terrasse, wo abends habe ich die Tiere gesehen, wenn die zur Tränke gehen. Sehr schön. Und das Geländer war locker. Ey, das hat mich so genervt.
Nein.
Und ich hatte meine Akkuschrauber nicht mit.
Das hast du denn heute dabei, den Akkuschrauber?
Habe ich immer dabei.
Wirklich?
Ich werde dir nicht zeigen, wo.
Jetzt google ich heute nach Akkuschraubern, die man am Körper verstecken kann.
Ja, wirklich.
Im wahrsten Sinne.
Hanka, dich kennen wir aus verschiedenen Formaten. Big Brother, ich habe seit Stunde 1 zum Beispiel geguckt. Mieten, Kaufen, Wohnen, eben schon erwähnt.
Wie fandst du mich denn in Big Brother?
Das war 2000, ne? Boah, das ist schon so lange her.
Ja, du kannst dich gar nicht erinnern.
Sag mal ehrlich, Martin.
Ach nein, ihr seid ja so jung, da warst du bestimmt noch ein Baby.
Ich war 15. 2000.
Dann ist es
Ich muss zugeben, ich erinnere nur so reißerische Bildschlagzeilen. Auch den Spitznamen, den du bekommen hast.
Ja.
Hexe Hanka. Aber tatsächlich erinnere ich gar nicht so wirklich viel. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, ob erste oder zweite Staffel.
Ich war sehr beliebt und ich habe gewonnen. Okay? Wir lassen es dabei.
Mit diesem Narrativ beenden wir den Podcast. Aber ich habe gedacht, über dich kennen wir schon so wahnsinnig viel, über Pierre irgendwie noch gar nichts. Deswegen wollen wir ihn jetzt kennenlernen. Und damit kommen wir zu unserem Spiel.
Juhu!
Hanka, du hast jetzt 60 Sekunden Zeit. Das Spiel heißt, kennen Sie schon meinen Mann? Hanka, du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, von den spannendsten und interessantesten Fakten deines Mannes zu erzählen. Deine 60 Sekunden laufen ab jetzt.
Also der Pierre ist ein ganz, ganz besonderer Mensch. Der Pierre ist wie Peter Pan, nur als Erwachsener. Der Pierre sieht in meinen Augen sehr, sehr hübsch aus. Ist verträumt, ist genauso ein Märchenmensch. Also ich lebe ja immer so in so einer besonderen Welt und mit Pierre kann ich das wunderbar ausleben. Pierre hat immer gute Laune, ist meistens nett zu anderen, also fast immer. Pierre ist handwerklich extrem begabt, eine Granate in der Kiste. Und Pierre denkt ganz, ganz viel nach und ist manchmal etwas merkwürdig, aber im besten Wortsinn, ja, des Merkens würdig. Mit Pierre kann man zaubern, ein bisschen.
Du hast noch 15 Sekunden Zeit.
Und ich mag Pierres Haare an den Unterarmen. Und am ersten habe ich mich verliebt in Pierre in die Handgelenke. Frauen haben ja immer so Sachen.
Und diese stopp.
Bitte zu Ende.
Aber guck mal, er hat so schöne Handgelenke. Da ist er nämlich Motorrad gefahren und ich saß hinten drauf und ich sollte mich festhalten. Und da ist die Jacke immer so weggerutscht. Und Pierre ist ein ganz verrückter Motorradfahrer. Der fährt immer so durch Tunnel und so und ruft dann kurz vorher, komm, fein ziehen! Und da dachte ich, ach Mensch, das ist D'Artagnan.
Aber ziehst du da den Kopf ein oder streckst du ihn gerade
Ich habe
aus?
Ihn nicht eingezogen. Ich bin gestorben und furchtbar verunglückt. Gott sei Dank ist mir ein neuer Kopf nachgewachsen.
Pierre, hat sie irgendwas vergessen?
Jetzt in der Beschreibung von mir? Nein, glaube ich nicht.
Was wäre dir noch wichtig, über dich zu sagen?
Ist nicht wichtig, was sie über mich erzählt oder so, also wie sie mich einschätzt. Ich finde schon schön, dass sie mich wieder liebt und dass sie mir verziehen hat.
Ja, das stimmt.
Aber dem möchte ich gar nichts hinzufügen. Also okay. Ich schätze mich auch nicht gern selber ein.
Ja, was findest du denn an dir gut? Was würdest du sagen, worauf bist du stolz bei dir? Ja, der Pierre ist sehr sportlich. Mhm. Und der ist so athletisch. Also ich mag ja, muss man nicht jeder. Ja. Ich kann dir einen gleich mal zeigen. Nee, aber pass auf, es ist Folgendes. Ich mag ja nicht so diese Pumpenmänner, mhm. ne? Geh ins Gymnasium. Das ist nicht Gymnasium, wie heißt das?
Gym,
genau. Die mag ich ja nicht so, ne? Weil die haben diese Muskeln und die haben trotzdem keine Kraft. Den gibst du zwei Einkaufstüten, da sind die...
Aber ich fand deine Frage ganz schön an Pierre. Worauf bist du stolz?
Ja, und ich wollte nur sagen...
Ja, sie will mich da nur locken.
Nein, worauf bist du stolz?
Worauf bin ich stolz?
Bei dir. Pierre, das war aber nicht schön.
Wie? Was habe ich denn gemacht?
Ich habe gerotzt. Los, erzähl du. Worauf bist du stolz? Ja. Ich habe Kaffee getrunken, da bin ich immer...
Worauf bin ich stolz? Dass ich offen gegenüber allen bin und mhm. dass ich... Ja.
Nee, Frage anders. Bist du stolz auf dich? Schwer.
Das ist ja schwer zu beantworten.
Ja.
Ein Ja wäre jetzt schön, aber ich verstehe, dass es etwas schwierig ist, sowas öffentlich zu
sagen.
Würdest
du ein Ja sagen?
Mittlerweile würde ich mich, glaube ich, zu einem Ja durchringen, weil ich glaube, dass es gut für uns ist, das auch mal so zu sagen. Ja. Wir können das alle gemeinsam sagen. Sind wir stolz auf uns?
Ja!
Willkommen zur Gruppentherapie bei uns.
Genau.
Mein Gott.
Wie schön, dass wir uns hier versammelt haben. Ich fand gerade ganz spannend, Pia, was du gesagt hast, dass du dankbar dafür bist, dass sie dir verziehen hat.
Ja.
Was bedeutet das?
Naja, ich habe eben früher, hatte ich mit dem Selbstwert vielleicht so ein bisschen Probleme. Und dann haben wir natürlich die Beziehung irgendwie unschön beendet und es war, ja...
Du lavierst.
Ja, kann ich doch machen, oder?
Na, warte, das ist wie die Serkan-Ausrede. Ja, ich hatte Probleme mit mir selber und deswegen bin ich 8-mal fremdgegangen, na klar.
Ja, so ungefähr ist es ja auch.
Ja, du bist ja nicht 8-mal, du bist 1-mal und das war sehr hart. Und das habe ich auch nicht... verziehen, aber ich muss nicht ständig dran denken, wenn ich dich sehe.
Weil wir waren 10 Jahre Pause zusammen, hatten. Ne? Bis 2017.
15.
Ah, entschuldige bitte. Was ist passiert, dass diese Beziehung auseinandergegangen ist?
Ja, was ist passiert? Das war eigentlich tragisch. Also wir sind ja beide unsere große Liebe im Leben. Und wir hatten, also wenn wir das sagen, wir hatten viele, ne? Vorher. Also können wir schon einschätzen, ne?
Ja.
Und dann ist das aber so, es gibt ja dieses Lied, Wolke 7, Wolke 4, wäre ich lieber dort geblieben, ne? Also das so höher du fällst, steigst, umso tiefer fällst du.
Ja.
Und wir waren so verliebt. Wir waren 3 Jahre, hatten wir keine Bodenhaftung. Das war einfach so. Und nach 3 Jahren geht aber die Biochemie so ein bisschen flöten. Und dann kommt, weil das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert, du musst auf dem Boden landen der Tatsachen. Und das war irgendwie bitter und damit sind wir nicht zurechtgekommen. Und da ist bei mir wieder, also den Zwang hatte ich ja schon immer, also seit der Wende. Und wenn so ein Zaubergefühl weggeht, kam halt das andere Zauber, aber schlechter. Ja, der Albtraumzauber. Hauptsache keine Realität.
Ja.
Und dann kam der Zwang bei mir immer mehr rein. Und darum,
die Zwangsstörungen, oder?
Ja. Und da muss ich sagen, darum habe ich da auch Verständnis, weil man sagt immer, ja, der Partner, der müsste bleiben, aber wenn du jemanden an deiner Seite hast, der so schwer psychisch krank ist, das schaffst du nicht.
Mhm.
Ja, und wenn du Sex nur noch mit Gummihandschuhen und mit 100.000 Fragezwängen, also wenn dann jemand sagt, sorry, aber ich will mal einfach wieder loslegen, das ist keine Ausrede, aber es hat es auch schlimmer gemacht, die Zwänge wieder schlimmer, ne? Aber es ist einfach sehr tragisch zu Ende gegangen und es ist einfach wie so ein Kontinentaltrifter. Wir haben uns immer mehr aus den Augen verloren.
Mhm. Was war es am Ende des Tages? War es von dir, Hanka, ein Freilassen? Ja. Jetzt geh endlich und hab Spaß mit jemand anderem? Oder war es von dir, Pierre, ein ich kann dir gar nicht mehr helfen, ich muss weg?
Na, wir sind uns da nicht ganz sicher, also weil das ist, wir haben das auch, die Aussagen sind ein bisschen gegensätzlich. Also ich hatte es so empfunden, Hanke hatte immer gesagt, wenn Paare eine Pause machen, dann heißt das auch, dass eigentlich Schluss ist. Und sie hatte mir damals wie eine Pause angeboten. Also es war eben so, dass wir
wirklich... Es war keine, doch, ja, ich wusste ja.
wir hatten uns eben wirklich so ein bisschen auseinandergelebt. Das war ganz schwierig, damit klarzukommen mit den ganzen Zwängen. Unsere Freizeit konnten wir gar nicht mehr gestalten dadurch. Und das war dann ein bisschen anders. Ich hatte sie ganz anders kennengelernt, also als diejenige Fee, die noch mit einem Schwert andere verteidigt und die wirklich diese Märchenfigur war, die gekämpft hat für alle anderen und sich selbst aufgeben würde. Aber da hat sie sich immer mehr zurückgezogen und war von den Zwängen so eingesperrt. Also wie ein Käfig war das. Und ich sollte, also so wie sie sich vorgestellt hat, im Prinzip mit in diesem Käfig leben. Und das hat nicht funktioniert. Wir haben das nicht hingekriegt. Also
Und da habe ich gesagt, pass auf, Pierre, ich weiß noch wie heute, ich hatte eine 80 Quadratmeter Wohnung, konnte mich nur noch auf 4 Quadratmetern bewegen. Weil sogar die Luft war voller Angst. Ich hatte wie so ein, kennt ihr den Film The Aviator zufällig? Ja. Der hatte doch auch im Haus so Schnüre dann gezogen. Ja, und ich hatte wirklich nur noch einen ganz kleinen Korridor, durch den ich selber kam und den ich auch nur gesehen habe. Und
das war eine Angst vor Schmutz, vor Verunreinigung?
Kontamination.
Okay.
Also so vor, ja, man hat sich selber beim Verrücktsein zugeguckt und konnte es trotzdem nicht ändern. Also das war 30 sehr schlimme Jahre. Und da bist du von Montage gekommen und hast dich auf den Stuhl vor mein Bett gesetzt und ich habe dieses schöne Bauernkleid angehabt und habe mich in die Ecke vom Wintergarten gedrückt. Und habe gesagt.
Willst du übernehmen, Pierre?
Ich habe gesagt, noch sieh mal gut aus, geh.
Naja, sie hatte dann eben das so eng geschnürt, also dass man tatsächlich diesen Bereich, den sie noch für gut empfand in der Wohnung, dass auch ich sozusagen mich nur in diesen 2 Quadratmetern hätte bewegen dürfen. Also es war...
4.
Ja.
Verdoppelt so. Und,
also das ist schon mal leben.
Ja. Und wie soll das funktionieren? Ja? Ja. Wie kann man dann noch gemeinsam...
Ja, und es ist für dich schon eine Qual. Aber wenn du dann doch den anderen so drangsalieren musst. Und es ist so entwürdigend. Man schämt sich so.
Aber dieser Satz zeigt mir trotzdem, dass da Hoffnung in dir war.
Ja, ich hatte die Hoffnung, dass er um mich kämpft. Und dass er sich 2 Monate später unter eine andere legt. Und damit habe ich natürlich
aber du hast doch gesagt, du siehst noch gut ausgehen.
Ja, aber doch nicht so schnell.
Sehr Martin.
Nee, das war das Missverständnis.
Ja,
aber ich hätte es genauso verstanden.
Ja, aber das sollte doch, guck mal, im Film, da sieht das doch so aus. Ja, dann gehen die da nach Hause, dann sind die traurig, dann rufen die an. Und das hat mich dann schon verletzt.
Aber ich glaube, ich bin da eher wie Pierre. Ich bin nicht so zwischen den Zeilen lesend. Ich höre dann aufs gesagte Wort und denke dann, ja gut, dann gehe ich halt.
Das tröstest mich aber, wenn du das sagst. Weil ich dachte eben, ich bin es nicht wert, dass man, ich bleibe also, nicht in Erinnerung.
Würde ich aber auch nicht sehen. War das so, Pierre?
Nein, das war es nicht.
Aber das sind Männer und Frauen. Ich hatte ja so starke Selbstwertprobleme. Also wenn du so psychisch so krank bist, dann hast du 100.000 Baustellen, die nicht stimmen, Traumata, die du mitschleppst und die leider auch nicht mehr korrigierbar sind. Also das immer wieder bei dem, ich bin stolz auf mich. Mhm. Ja. Und das ist dann natürlich immer, es gibt diesen Film 8 Blickwinkel, wo so 8 Leute dieselbe Situation sehen und völlig anders bewerten. Und alle 8 haben Recht in ihrer Welt. Na, und bei mir war das eben immer, du bleibst eben nicht in Erinnerung. Du bist es nicht wert. Und deswegen hat es mich, so verletzt. Aber es war dann auch in Ordnung. Ich fühlte mich auch frei.
Okay.
Auch wenn ich traurig frei war. Aber ich konnte wenigstens nur noch mir das antun. Ja, und musste mich auch nicht erklären und nicht verstellen. Und es ging auch nicht mehr. Das ist wirklich schwer.
Du hast gerade selber gesagt, es führte irgendwann dazu, dass man nur noch Sex mit Gummihandschuhen haben konnte.
Ja.
Ich nehme an, die Gummihandschuhe hat man über den Händen getragen. Und irgendwann hast du dich selber als asexuell identifiziert.
Ja.
War das eine Erkenntnis, so rückblickend auf die letzten Jahre? Oder war das für dich eine Entscheidung in dem Moment?
Das ist, also bei mir ist das ganz, ganz komisch. Sexualität verändert sich ständig bei mir. Mhm. Ja. Ich hatte mal eine Zeit, da brauchte ich das ständig. Ne? Da hätte ich so, heute zum Beispiel verstehe ich Frauen mit Vibratoren nicht. Mhm. Weil wenn ich den Körper nicht habe, ich muss da ja nicht irgendwas reinstecken, was brummt, außer meinem Akkuschrauber natürlich.
Also da ist der Versteck.
Aber ich will da gar nicht urteilen. Das ist bestimmt ein schönes Gefühl, aber ich bräuchte den Menschen dazu. Ja, ich bräuchte das Gefühl, die Persönlichkeit. Also nur so eine Stimulanz selber. Ich würde mir da auch jetzt nie irgendwie, wenn ich da alleine irgendwo sitze. Aber so bin eben ich. Ich brauche das nicht. Ja, aber ich hatte auch schon andere Phasen. Da habe ich schon nach Gurken und Salamis gesucht. Und dann hatte ich mal eine Phase, da mochte ich so Kuschelsex. Und dann hatte ich eine Phase, da musste mir einen Po versohlen. Mhm. Ja, dann wollte einer mich im Keller anketten. Ich dachte, ja, warum nicht? Jetzt will ich immer was zu essen. Hast Gesellschaft mehr. Also. Nee, ich will da gar nicht drüber lustig machen. Aber ich hatte wirklich schon echt viel, viel Sex.
Also die Asexualität war eher eine Phase. Auch ein Selbstschutz?
Wer kann das sagen? Wer kann das immer? Ist so eine Entscheidung nicht oder so ein Selbstschutz? Der Zwang war auch ein Schutz, obwohl es so ein Albtraum war. Ja. Zwang hat das abgedeckt, was eigentlich, also es gibt ja mehrere Formen von Depressionen und so ein Zwang ist das halt das Expressive, das ist wie die Creme Brûlée, oben die Zuckerschicht. Mhm. Ja, und die hält den Pudding, also das Hauptproblem, das Traumata, die Depression unter dieser Decke. Und wenn diese Decke aber Risse kriegt oder gar weg ist, der Zwang, dann kommt halt die ganze Scheiße nochmal hoch. Und bei mir ist es aber so, es kommt eine neue Persönlichkeit hoch. Und mit dieser Persönlichkeit bin ich selber manchmal überfordert. Mhm. Weil die kenne ich nicht, aber ich habe viel Spaß mit ihr. Aber die anderen, ob ich da zum Beispiel, ich hatte ja immer Angst, Menschen zu berühren.
Okay.
Jetzt kann ich das.
Und wir haben uns eben auch umarmt.
Ja,
ja. Das ging auch von dir aus.
Ja,
das
alle.
Fand ich ganz schön.
Ich war jetzt in Indonesien. Ich habe alle Hände angeguckt. Nein, und ich kann vor allen Dingen auch, wenn jemand geweint hat, konnte ich ihn nicht in den Arm nehmen, weil ich Angst vor der Körperflüssigkeit hatte. Ja. Wenn jemand gelacht hat, wenn jemand richtig herzlich lacht, manchmal spucken die Leute oder hauen sich auf die Dinger. Mhm. Ich habe ich lieber nicht mitgelacht, damit ich nicht, ja. Und auch wenn man Wut hat, dann spuckt man sich auch mal an und jetzt kann ich alles. Ja, ich kann jede Emotion, ich kann alles rauslassen. Und manchmal überschreite ich da so Grenzen, dass es gehört zu einem. Und es fällt, so blöd wie das klingt, es fällt auch schwer. Weißt du, es war so eine lange, harte Zeit und man hat das Gefühl, man würdigt das nicht. Aber, und kein anderer kann's, konnte ja sowieso nie jemand nachvollziehen und jetzt sind zwar alle irgendwie froh, aber es versendet sich auch schnell. Aber ich selber, ja, ich war jetzt zum Beispiel schnorcheln. Hätte ich ja nie gekonnt. Wow! Ey, ich war da unten. Ich dachte, wow, alles voller Freunde. Ja, da waren ja so viele und so bunt mit so langen Nasen.
Ja.
Und ich kann endlich, ich liebe doch die Natur so wahnsinnig. Ich kann durch den Wald gehen. Ja, ich kann in meinem Garten, ich kann überhaupt gärtnern. Ja. Ich kann meine Himbeeren essen. Ja, ich kann es auch drin behalten. Ich muss es nicht wieder...
Okay.
Ach, merkt man immer noch, dass ich bin immer wieder verwundert, wie sehr es mich immer noch berührt. Aber du hast völlig recht.
Bist du stolz auf dich, Hanka?
Nein.
Ja. Wie nein?
Nein.
Warum denn jetzt nein?
Ah, ich bin natürlich sehr stolz. Aber nein.
Ich bin stolz darauf, dass du es geschafft hast.
Ich habe es doch nicht. Ich habe es doch gekämpft und geschafft, ja, weil ich jetzt raus bin, aber teuer bezahlt.
Ja, das glaube ich.
Was der Lohn dafür ist, ist, dass wenn du, stell dir vor, du bist 30 Jahre im Gefängnis und du kommst wieder raus und du siehst den Himmel und du kannst verreisen und du kannst essen, wie die Papillen angespitzt sind. Und das, die Chance habe ich in meiner zweiten Lebenshälfte, wo eigentlich viele abgeklärt sind. Und ich bin quasi wie ein Teenager. Ich bin wieder wie neu. Mhm. Ja, das macht mich zwar auch etwas schrullig und wahrscheinlich noch anstrengender.
Aber sehr liebenswert auch, Hanke.
Ach, ich danke dir.
Tja, wie kamt ihr wieder zusammen?
Ja. Deine Geschichte.
Na, bei mir war es so, dass ich gucke ja diese Formate nicht so sehr und ich habe nur
kennt
mal...
Kate. Der kennt nicht Valentina Doronina.
Ich habe mal Dschungel gesehen, weil Hanka dabei war. Aber,
der arbeitet halt nur.
Und habe das nicht so richtig mitgekriegt, dass sie wieder drin war. Und das hat mir aber mein Onkel per WhatsApp geschrieben, dass Hanka da auftritt. Und es gab dann auch noch mal eine Mitteilung, dass es diesen Stern-TV-Auftritt gibt. Und da habe ich gehört, dass Hanka diese Zwänge bekämpft hat. Also es war ja nun mit so wirklich der Hauptgrund, weshalb wir uns getrennt haben. Ja, oder wie das sozusagen alles auseinandergelaufen ist. Also das hat einfach nicht mehr funktioniert. Und jetzt hörte ich, die Hanka ist eigentlich wieder wie früher. Ja, so wie die Hanka, in die ich mich verliebt habe. Ja, also da dachte ich sofort, naja, du musst mal wieder mit Hanka Kontakt aufnehmen. Und das hat ganz gut funktioniert. Wir haben
uns naja, erst wollte ich nichts haben. Ja, also erst habe ich gesagt, nee, ich habe mir das so hart erkämpft.
Wir haben uns
ich will nicht mehr eifersüchtig sein. Und ich will nicht mehr, ich bin auch kein guter Partner.
Also verstehe ich richtig, ihr hattet in der Zeit dann während eurer ganzen Trennung keinen Kontakt?
Null. Nein.
Okay.
Und ich wollte das auch nicht. Ich wollte das nicht mehr. Ich wollte nicht mehr, und das machen wir auch heute so. Ja, er ist sowieso, er hat Beziehungsangst, Bindungsangst, Kindheit, bla bla bla. Ja, und ich will mein Stückchen Glück nicht aufgeben. Ja, und sobald wir merken, wir fallen wieder in alte Rollenmuster. Ja, weil wir können mit Nähe ganz schwer umgehen.
Dann geht ihr ins Sommerhaus.
Ja. Nein, aber pass auf, das ist cool. Weil das Sommerhaus, als ich das erste Mal in so einer Klinik war, ich wollte nie in eine Klinik, ja, weil ich immer gedacht habe, das ist mein letzter Rettungsanker. Wenn die Klinik nicht geholfen hätte, hätte ich gewusst, ich muss so bis an mein Lebensende leben. Und das wäre sehr, sehr bitter für mich gewesen. Mhm. Ich hätte es auch durchgehalten, aber es wäre bitter gewesen. Und dann kam aber Stern-TV und hat gesagt, Hanka, geh doch in die Klinik und wir begleiten das. Und dann habe ich gedacht, okay, das machst du ja für andere. Und wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich immer noch sagen können, naja, es war, weil das Fernsehen dabei war. Mhm. Und so ist das jetzt mit dem Sommerhaus. Ja, wir werden jetzt gezwungen, natürlich 3 Wochen bis zur Siegesfeier, ja.
Champagne-Pop, ja.
Zusammen in einem Bett zu schlafen, die Nähe zu ertragen. Aber es ist ja nicht eine Bindung, sondern wir haben ja die Ausrede füreinander, es ist eine Show.
Würdest du das auch so sagen, Pierre?
Nein, also für mich ist es, sag mal, schön, jetzt auch mal längere Zeit mit Hanka gemeinsam zu verbringen. Also so.
Ja. Also ihr lebt nicht zusammen gerade?
Nein, in der Hollywood. Also
wir haben ja immer.
Are you fucking crazy?
Damals auch schon immer eine Wochenendbeziehung gehabt. Also es ist ja so, dadurch, dass ich auf Arbeit bin, Montage, war Hanka ja dann auch gar nicht so sehr in Urlaub fahren wollte, weil das waren wahrscheinlich auch schon so diese Anzeichen von Zwängen oder so, die wir aber immer überspielt hatten in unserer Beziehung. Also oder wir haben es ja am Anfang gar nicht, also ich habe es nie mitbekommen. Also
wir
es
haben war nur wirklich versteckt zum Schluss. Wir haben riesen 1000 Teile gemacht.
Aber da hast du mich auch mal weggeschubst.
Naja, du bist
du willst die Teile reinmachen.
Na, weil ich es besser kann.
Ihr beiden, ich bin sehr gespannt auf eure Geschichte im
wir
Haus.
Auch.
Ich habe sehr, sehr gute Gefühle gerade. Vielen Dank, ihr beiden.